Gut, hallo Ralf. Wir haben es jetzt geschafft. Wir sind Nordmazedonien, sind wir da. Ist zum zweiten Mal in meinem Leben. Hat schon so ein bisschen was Griechisches. Wir sind da gestern hergefahren. Ist auch ganz spannend, wenn man zu deiner Produktionsstätte kommt, du fährst über einen Schotterweg, es wird immer kleinere Häuser, es schaut ein bisschen anders aus, als bei uns ausschaut und du erwartest nicht das, was man da sieht. Das heißt, wie das Garagentor hochgegangen ist und ich bin da reingegangen, war das eine andere Welt. Wie hast du diese Welt da geschaffen?
Oh, ja, gute Frage. Mit sehr viel Arbeit, mit sehr viel Schweiß und wie du sagst, es ist... Nordmazedonien ist natürlich aus unterschiedlichen Gründen nicht mit Westeuropa zu vergleichen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wir sind ganz nah an Griechenland. Griechenland hat schon, wie wir alle wissen, sehr viele Vorteile in jeglicher Hinsicht. Aber klar, hier in Mazedonien wurde ein bisschen vergessen in den letzten Jahrzehnten von Europa. Auch immer dieses Bestreben, auch ein Teil der Europäischen Union zu werden. Und deswegen ja, die Straßen werden von gut zu, sage ich mal, äußerst schlecht, so mittelschlecht, so richtig schlecht, aber die Möglichkeiten und auch die Art und Weise, wie sich das Land momentan wandelt, ist großartig. Also ich bin vor 8 Jahren zum ersten Mal hier gewesen und wenn man das vergleicht zu heute, dann kann man das Land tatsächlich nicht mehr wiedererkennen. Und das ist auch so ein bisschen, was ich versuche, dass wir hier einen neuen Standard etablieren. Und das, was du gerade sagst, wenn hier bei uns das Garagentor hochgeht, was das Tor zur Factory ist.
Für mich war es ein Garagentor.
Es ist auch eins, ja. Tatsächlich ist es ein Rolltor. Deswegen ja, ist das schon die Beschreibung schon richtig. Nein, wir versuchen hier wirklich Dinge zu machen, die ich versucht habe, in Asien umzusetzen, mir nicht wirklich gelungen ist und... ja, einen neuen Standard für die Kite-Industrie zu setzen mit dem, was wir hier machen, ganzheitlich, holistisch, dann einen völlig anderen Ansatz zu gehen.
Und warum geht man jetzt Nordmazedonien? Ich nehme an, einfach weil man das Lohnniveau halt sonst nirgendwo in Europa erreicht wie Mazedonien.
Ja, also ja, das ist aber nur die Hälfte der Wahrheit. Also grundsätzlich ist es so, dass das Lohnniveau natürlich attraktiv ist. Ja, das ist gar keine Frage, weil wenn man hier investiert, dann ist natürlich, sind die Kosten der Mitarbeiter, die man ja anlernen muss, natürlich ein riesengroßer Bestandteil auch der Gesamtkosten. Aber viel wichtiger ist das Entwicklungspotenzial. Das heißt also den Zugriff auf Arbeiter, der ist viel wichtiger als das Lohnniveau. Weil was nützt mir das, wenn die Leute, sage ich mal, in Relation weniger kosten, aber sowohl keine Effizienz beibringen, also herbringen für die Produktion, oder eben gar nicht verfügbar sind, dann bräuchte ich das auch nicht machen. Und das ist in Nordmazedonien auf jeden Fall aktuell noch der Fall. Wir haben ja auch eine eigene Schule aufgemacht hier in Bitola, um quasi wirklich maximal viele Leute auch also erstmal aufmerksam auf uns zu machen, aber eben auch dementsprechend auszubilden, bevor sie denn tatsächlich auch bei uns anfangen können zu arbeiten. Also wie gesagt, es ist immer die Summe aus den Faktoren.
Könntest du, ich muss nochmal auf das Thema, könntest du abschätzen, was glaubst du, wenn du die Fabrik in Österreich gemacht hättest. Wie viel müsste ein 12er kosten?
In Prozent, ich würde sagen, ein 12er würde ungefähr in Österreich.
Jetzt müsste oder in Deutschland, sagen wir
mal. Ach, vergiss es. Okay, in Deutschland brauchen wir es nicht so diskutieren.
Nee, also was schätzt du, kostet dann ein 12er dem Endkunden sozusagen, der das kaufen kann?
Also ich kann es mit anderen Ländern vergleichen. Jetzt nehmen wir mal zumindest mal irgendwo Länder, wo noch was produziert wird. Also da müssen wir Deutschland ja völlig rausnehmen, da wird ja nichts produziert. Kann man nichts produzieren. Aber wenn man jetzt mal mit der Tschechei oder mit Polen das Ganze vergleicht, wo das Lohnniveau sehr ähnlich ist in den beiden Ländern, und das sind ja Riesen-Economies in Europa, würde ich sagen, dann würde das Produkt im Endpreis zwischen ungefähr 30% mehr kosten, 35%.
Und das will der Endkunde, oder ist er einfach nicht gewohnt zu zahlen wahrscheinlich auch, oder keiner will einfach statt 3.000 ist eh schon ein Wahnsinnszahl, statt 1.500, 2.000 irgendwie auf einmal 3.500 zahlen, einfach so.
Naja, ich sag's mal so, also wenn wir alle in Österreich produzieren würden, ja, dann hätten wir ja alle das gleiche Preisniveau. Mhm. Aber wir sind ja in einem internationalen Wettbewerb, in dem wir uns behaupten müssen. Und dementsprechend muss man natürlich schauen, dass auch die Kosten, die Entwicklungskosten für so gänzlich neue Produkte, die wir jetzt herstellen für unsere Kunden, das muss ich auch rechnen. Mhm. Das heißt also, letzten Endes ist es eher so, dass dieses Lohnniveau hier einem es ermöglicht, das wirtschaftliche Risiko zu minimieren im Verhältnis zu anderen Ländern. Ich denke, das ist also sicherlich einer der wichtigsten Faktoren.
Cool. Spannend. Es ist eh, wie ich da reingekommen bin, ich glaube, das müssen wir ein bisschen aufdröseln, weil dieses Garagentor ist raufgegangen und eigentlich hätte ich glaubt, du stehst da und es wäre halt die Mörder-Show gewesen. Aber es warst nicht du, ein Mitarbeiter hat mich gleich dann zu dir gebracht. Und jedenfalls, wie wirkt das? Dieses Tor geht raus, draußen ist alles ein bisschen staubig und so, Industrieviertel, und dann geht das auf und auf einmal hat mir die Musik noch so gefehlt. Alles grellweißes, helles Licht. Wow. Das war ziemlich spannend, ja, ja. Und dann war ich schwer beeindruckt, was da drinnen, wie es da wuselt, wie labortechnisch es auch ausschaut. Ich habe das ein bisschen mehr erwartet, dass da mehr herumliegt und überall sind Fäden und Schnüre und alles liegt am Boden. So habe ich das irgendwie erwartet, eine Näherei. So. Das war mein Bild. Aber was hast du da geschaffen? Was ist dein Ziel da?
Ja, also wie du es gerade schon gesagt hast, wir haben ja, das mittelfristige Ziel ist ja, zwei Produktionsstätten zu haben. Wir sind ja hier in Bitola Stadt und das ist eigentlich das Labor, also wie du es gerade auch erwähnt hast. Und wir sind hier auf 1500 Quadratmeter Produktionsfläche oder Laborfläche initial, um die Technologien zu entwickeln, die wir benötigen, um das Ganze dann dementsprechend in großen Stückzahlen zu vervielfältigen, was nicht an diesem Standort passieren wird, sondern knapp 20 Minuten von hier Richtung griechische Grenze in einer neuen Manufaktur, die in der ersten Phase dreimal so groß ist wie das, was du jetzt hier siehst. Aha. Und ja, aber grundsätzlich sollten, also es ist immer so ein bisschen auch die Frage, wann am Tag du kommst. Es können schon auch mal irgendwelche Nähreste irgendwo rumliegen. Aber der Anspruch an das, was wir machen, an wirklich Hightech-Produkte herzustellen, benötigt ein Hightech-Umfeld. Und das unterscheidet uns auf jeden Fall signifikant von allen anderen Produktionsstätten in der Welt, weil wir mal natürlich mit einem weißen Blatt Papier anfangen konnten. Das heißt also, wir haben alles selber aufgebaut. Und ich habe versucht, vom ersten Tag an eine Art von Mentalität zu schaffen für meine Mitarbeiter oder zukünftigen Mitarbeiter, in der klare Werte vermittelt werden. Neben dem Umweltschutzgedanken, was ein ganz, ganz wichtiger Wert ist, der hier überhaupt noch nicht angekommen ist, also gar gänzlich nicht, schau dich um, hier liegt so viel Müll rum, was tragisch ist am Ende. Aber ein Environment zu schaffen, das clean ist, aber trotzdem emotional einbindet. Deswegen ja auch die Bilder an der Wand, die halt von Mazedonien sind, weil die Natur ist wahnsinnig schön. Und das möchte ich gerne vermitteln. Also ich möchte hier Werte quasi vermitteln, meine Werte.
Kennst du alle Näherinnen und alle Mitarbeiter per Namen?
Absolut nicht.
Nicht?
Nein. Aha. Nein. Es liegt aber letztendlich daran, dass ich meinen Namen unfassbar schlecht merken kann. Ich kann es einfach nicht. Also ich kann andere Sachen, aber das kann ich nicht. Und wir wachsen momentan so wahnsinnig schnell, dass ich, am Anfang, musst du dir so vorstellen, war ich natürlich bei jedem Vorstellungsgespräch dabei und wir haben ganz tief mit reingeschaut, aber wir wachsen so schnell, dass es tatsächlich nicht geht. Ich kann es nicht, ist teilweise sehr, sehr schade. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, wenn du nachher mal irgendwie, was ja das Ziel ist, mal 300 plus Angestellte hast, nein, die merkst du dir nicht. Das ist, also, glaube ich, können dann auch nur noch die wenigsten sich wirklich dann die vielen Namen zu merken.
Jetzt habe ich noch keine Frage zu den Mitarbeitern. Um 3, jetzt ist 4 Uhr, aber ja. Um 3 ist der Schluss. Warum ist das so?
Ja, also grundsätzlich ist es gang und gäbe bei Näherinnen in einem gewissen Alter. Die haben alle in der Regel, nicht alle, aber die meisten haben Kinder. Und,
schön.
Ja, und dann die möchten früh wieder nach Hause. Das heißt, die beginnen um 7 und sind um 3 zu Ende. Und bei den Herren, die wir haben, ist es ein anderes Shift. Da geht es von 8 bis um 4 und die zweite Shift, also das ist alles First Shift, erste Shift, und die zweite geht dann eben später los. Da gibt es dann gewisse Überlappungen. Aber aktuell machen wir das so, dass es die Primärarbeitszeit von 7 bis um 3 Uhr ist.
Und wie viele Kites willst du da eigentlich produzieren? Jetzt ist es nur das Lab, hast du gesagt, sozusagen die...
Ja, also das Lab ist, wir müssen das Lab momentan umgestalten, sage ich jetzt mal, um die Produktionszahlen zu realisieren, die von uns gefordert werden. Und Es wird, das kann ich auch dazu sagen, wir haben definitiv das Problem, dass wir nicht die Zahlen produzieren können, die wir eigentlich produzieren müssten. Mhm. Also der Demand ist wesentlich höher als das, was wir im Grunde genommen produzieren können. Aber wir werden nächstes Jahr oder wir müssen nächstes Jahr knapp 6.000 Kites hier in diesen in den Hallen produzieren, um überhaupt nur irgendwie, sage ich mal, unseren Kunden und dem Forecast gerecht zu werden.
Spannend. Und insgesamt, oder wie viele werden überhaupt produziert, dass man mal eine Relation hat? Was glaubst du, schätzt du?
Ja, Mai, das ist immer so ein bisschen die Frage. Also ich kann ja natürlich nur aus dem Nähkästchen plaudern, was bei Duoton letztendlich ging. Und in den allerbesten Zeiten waren es knapp 45.000 Kites plus dann eine sehr hohe Anzahl auch noch an Wings. Also das Potenzial ist auf jeden Fall doch schon nicht ganz unerheblich. Geh mal davon aus, dass es irgendwie so 120.000 Kites
pro Jahr sind. Alle Hersteller.
Genau, richtig. Mhm. Und deswegen sind diese Zahlen, die wir jetzt da momentan produzieren, sind aus meiner Sicht lächerlich gering. Mhm. Aber das geht halt nicht anders, weil, wie wir ja schon gesehen haben, wir wirklich das Rad neu erfinden und dementsprechend also wirklich neu erfinden.
Was erfindest du da?
Alles. Einfach alles. Alles, was man braucht, um den Kite herzustellen. Das geht los bei den Gurtbändern, die alle recycelt aus Deutschland kommen, das Nähgarn, die Verarbeitungstechnologie, also statt nähen, zu verschweißen. Jedes Material am Kite wurde entweder speziell für uns, also für Brainschild entwickelt, oder zum allerersten Mal von Brainschild eingesetzt. Canopy, Darkon für die Leading Edge, die Strat-Materialien, die Druckmethoden, Digitaldruck, ist nichts, was neu erfunden wurde, aber es keiner bis jetzt geschafft hat, für so hochtechnische, leichte Materialien das Ganze auch serienreif zu hinzubekommen. Also wir haben, würde ich sagen, von 100 Variablen 100 neu erfunden. Mhm. Inklusive aller Spritzgussteile, die wir hier auch neue Lieferketten. Die meisten Materialien kommen aus Europa, was Wahnsinn ist, weil in der Regel eigentlich alles aus Asien kommt. Also die Canopy kommt aus Europa, die Struts kommen aus Europa, die Blätter kommen aus Europa und das ist schon im Grunde genommen 80% des Produktes, 70% des Produktes.
Und was ist denn, warum? Ich glaube, man wird nicht ganz schlau, alles, was wir jetzt mit dir so gemacht haben. Also ich glaube, ich weiß es auch, man hört oft so, du bist der Elon Musk. Der
Kurzer Disclaimer, leider ist das Mikrofon bei mir am Kehlkopf aufgelegen und dann hört sich das leider so an. Aber da habe ich dem Ralf gesagt, dass der Aber Österreicher denke, du, sagen wird, er hat so ein bisschen einen auf, Schaden.
Du stehst auf und denkst nicht, er sagt sich heute oder was will ich am Abend, sondern für dich gibt es irgendwie nur Panel Design und wie mache ich das größer, wie kann ich das, so wirkt es zumindest nach außen.
Ja, also es ist sicherlich, es ist so und es ist schön, wenn man mich mit Elon Musk vergleicht. Elon Musk hat es geschafft, wirtschaftlich sehr erfolgreich zu sein. Das steht definitiv bei dem, was wir jetzt hier aktuell machen, noch aus, weil das ist ja auch ein Gradmesser. Aber ja, ich glaube, wenn man das so vergleicht, dass man sagt, dass Elon hat etwas probiert oder hat etwas gemacht, was vor ihm keiner probiert hat und hat einfach die Gegenposition eingenommen. Mhm. Und alle haben so gelacht und haben dann festgestellt, oh, dem Typen müssen wir ja folgen, weil wenn wir das nicht machen, gehen wir unter, siehe Automotive-Industrie im Allgemeinen. Dann ist das schon definitiv mein Anspruch, zumindest ist es mein Anspruch, nicht nur irgendwie eine Kite-Firma zu ändern, sondern tatsächlich den gesamten Kite-Markt nachhaltig zu verändern in die Richtung, in die Vision, in die ich glaube, er sich entwickeln sollte.
Aber warum?
Warum willst du das machen? Weil ich einfach, weil keine Ahnung, weil irgendwas in mir sagt, ich muss das machen. Und das ist auf jeden Fall hardcore bekloppt. Und wie ich auch sage, ich glaube auch nicht, dass da jemand nochmal kommt irgendwie, um sowas zu machen. Weil schau, wenn du dir anschaust, wie viel Wissenstransfer überhaupt notwendig ist, ja, da eine Halle hinzusetzen und die Maschinen hinzusetzen, die Infrastruktur hinzusetzen, das Geld, so mein eigenes Geld und das Geld auch von Investoren zu nehmen, und dann ein Produkt zu schaffen, das es vorher so nicht gab, dann das kann man gar nicht gegenrechnen. Das ist unmöglich, ja. Also das ist natürlich, das ist ganz viel Lebenszeit, die ich da aufgebracht habe, die ich auch nie wieder zurückbekomme. Es ist ja Lebenszeit, die ist aufgebraucht. Mhm, ja. Und ich weiß nicht, ich war immer schon so, immer schon so, dass ich halt einfach das Gefühl habe, wenn man etwas besser machen kann, dann muss man es tun. Und wenn es kein anderer macht, dann bleibe ich halt übrig und muss es halt machen. Warum auch immer. Aber wie gesagt, klingt vielleicht jetzt ein bisschen destruktiv oder irgendwie auch nicht. ich definiere das immer so, Erfolg ist dann, wenn die Leute das Produkt, das ich kreiert habe, und das Produkt ist ja alles, damit eine gute Zeit dann haben und einen Mehrwert durch dieses Produkt generieren. Mhm. Ja, weil mein Anspruch ist tatsächlich zu sagen, dass ich mehr Leute dazu bewege, das zu tun, was ich für positiv empfinde. Und Kiten selber gibt einem wahnsinnig viel zurück, weil es tatsächlich ein Sport ist, der ganz viele sehr, sehr positive Aspekte in sich miteinander vereint. Das ist windangetrieben, das ist super. Klar, wir fahren alle halt irgendwie mit dem Auto zum Sport, aber darum geht es nicht, ja, überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass man halt tatsächlich in der Natur ist, diese Natur und auch die Gewalt, die dahinter stehen kann, dass man sie für sich nutzbar macht, dass man in einer Gemeinschaft ist, die sich gegenseitig anpusht, das finde ich ganz wichtig, also auch dieses kompetitive Denken, jetzt im globalen Bereich mit den Teamfahrern, weil ich habe sehr viel mit Teamfahrern zu tun natürlich, und man einfach versucht, tatsächlich etwas besser zu machen, ja, dass man sein eigenes Limit pusht, und ich habe immer wieder gemerkt, dass halt meine Produkte in der Lage gewesen sind, andere Menschen Dinge umzusetzen oder umsetzen, also sie konnten damit Dinge umsetzen, die vielleicht mit anderen Produkten nicht möglich waren. Ja, also, und das ist natürlich sehr motivierend, weil man dann wirklich das Gefühl hat, ja, ich habe Einfluss genommen in der positiven Art und Weise. Mhm. Ja, vielleicht ist es das irgendwie. Also ich ja, so ein bisschen die Vision dahinter.
Gehst du selber kiten? Wann warst du das letzte Mal kiten? Ich beiße mal in die Melone rein, falls das wer hört.
Wann war ich das letzte Mal kiten? Ich war vor 10 Tagen das letzte Mal kiten, genau, in Mykonos. Ich glaube, das müsste 10 Tage her gewesen sein. Ja, die Sache ist natürlich die, ja, das ist ja wie mit allem im Leben. Man fängt halt irgendwie sehr engagiert an, auch dieses Kiten für sich zu nutzen. Ich habe ein gewisses Level, würde ich sagen, aber bezieht sich sehr, sehr stark darauf, eben zu validieren, ja, also im Grunde genommen.
Testen, sozusagen.
Ne? Also wenn ich halt irgendwie rausgehe, dann kann ich leider da nicht mehr abschalten und ich muss halt immer testen. Also ich teste eigentlich die ganze Zeit, also immer. Wenn ich kite, dann schaue ich mir immer alles an und gucke, dass ich halt im Grunde genommen etwas besser machen kann am Ende. Das heißt, das ist nicht wirklich entspannend. Eigentlich ist immer das Gegenteil davon, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass es sehr wichtig ist und auch sehr schön ist für mich, auch eben an den Strand zu kommen und eben halt auch zu sehen, dass vielleicht nicht ich am Strand dann derjenige bin, der den Spaß hat, aber ich einfach hundertprozentig merke, wie viel dieser Sport anderen Menschen gibt. Mhm. Ja, und auch eben auch viele Leute, die sich jetzt hier bei Brainshot engagieren, das wirklich als ihren Lebensmittelpunkt auch sehen. Diese Kite-Gemeinschaft, dieses Kiten, diesen Lifestyle dahinter, was super positiv ist, super, super positiv. Das ist ein toller Sport, der Leuchtkraft nach außen hat und ich glaube, das ist sehr cool, dass man den mit pushen kann und größer machen kann.
Das heißt, du möchtest mehr, dass die Leute mehr Spaß haben?
Unbedingt.
Am Wasser?
Unbedingt.
Und siehst du den Aspekt, Spaß ist durch Leistung?
Nein, Spaß ist Spaß für...
Weil es wird schon so ein bisschen da... Jetzt die Kites, die alle kommen werden, ist schon so on the top.
Ja, so wird was das keinen Sinn macht. Ne? Also grundsätzlich, also das muss ich anders definieren. Also grundsätzlich ist es so, dass diese kompetitive Seite des Sports ist notwendig, um den Sport voranzupushen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also es ist wie beim Auto, beim Rennenfahren. Du brauchst immer die Ingenieure, die etwas pushen. Und dann gibt es jemand anderes, dann gibt es einen anderen Ingenieur, der sagt, oh, das ist ein geiles Element von einem neu entwickelten Rennwagen zum Beispiel, das könnte man doch auch irgendwo anders einsetzen. Und genauso sehe ich das im Grunde genommen, dass ich halt sage, diese Materialthematik, ne, Penta TX, Alula, ne, alles das, was so quasi diese Branche momentan auch ausmacht, wo ich ganz klipp und klar meinen Anteil dran habe in dieser Entwicklung, das sind alles Elemente, die notwendig sind und wichtig sind, aber am Umkehrschluss versuche ich eben, möglichst das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu generieren. Mhm. Ja, es ist immer Preis zur Leistung, egal was man macht. Das muss ja jeder für sich selber definieren. Ja, also auch ein Sportwagen hat ja Preis zur Leistung, ja, auch wenn er Mörderkohle kostet. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber für die Summe der Kiter da draußen, finde ich, ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass man aus einer höheren Kategorie, aus dieser Performance-Kategorie, Attribute in die mittlere Kategorie, in diese Allround-Kategorie hinunterbringt und dort als Standard manifestiert. So hat dann der Kunde einen Mehrwert davon. Schneller zu einem besseren Erfolg kommt. Also jetzt, weißt du, Erfolg heißt ja, wenn ich jetzt sage, Erfolg ist gleich Spaß, zu springen zum Beispiel. Wenn es besonders einfach ist und besonders sicher ist, zu springen, ja, dann habe ich ja einen Erfolg erzielt. Und das ist wiederum mein Erfolg dann. Ja, oder wenn der Schirm allgemein halt super schnell depowert und du bist in einer kritischen Situation und lässt die Bar einfach nur los, also nicht auslösen, sondern du lässt sie einfach nur los und der Schirm depowert schlagartig und nimmt dir den Druck weg und du hast nie das Gefühl, dass du unsicher bist. Das ist für mich Mehrwert. Ja? Also der Mehrwert ist, den Sport einfach zu gestalten, für viele, möglichst viele Menschen zugänglich zu machen.
Und trotzdem sind wir aber in der, also so eine Spannung zwischen Leistung und trotzdem sagst du auf der anderen Seite, eben sicher machen und viele reinholen ins Boot.
Mhm. Schließt sich nicht gegenseitig aus?
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Gar nicht. Weil, also, was ist der Grund, um mit dem Kiten anzufangen? Und ich glaube, man muss da ganz nüchtern sein. Es ist, Kiten durch Social Media hat eine ganz große Strahlkraft. Mhm. Vielleicht auch nicht die richtige, ja, weil man sieht immer die Teamfahrer irgendwie von einem Luxushotel, von einem super Dream Kitespot zum nächsten chatten und so ist Kiten ja auch nicht. Muss es ja auch nicht sein. Ja? Aber was Kiten auf jeden Fall ist, du gehst an den Strand und du hast die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen. Und du machst es halt mit so einer fliegenden Litwa-Säule einfach auch, machst du dich erkenntlich. Mhm. Und da gibt es Länder, die das besser umsetzen, also Mentalitäten, für mich Länder sind Mentalitäten, als andere. Aber hier im südlichen Bereich, ob das jetzt Griechenland ist oder überhaupt im Mittelmeer, merkst du wirklich, dass es Menschen gibt, die leben fürs Kiten. Und das ist eine ganz tolle und ganz positive Eigenschaft, weil sie sich damit nicht irgendwie besser als andere setzen wollen, also angeben, sondern sie möchten zeigen, dass sie ein Teil von eben von einer Gemeinschaft sind, die dieses Naturerlebnis sehr stark in den Vordergrund setzt. Ich finde, das ist schon, also auch Gleitschirmfliegen zum Beispiel hat diesen Aspekt ganz extrem.
Ralf, wie schaut bei dir eigentlich so ein Tag aus? Bist du Workaholic? Weil du machst in der Früh die Augen auf, was passiert?
Ich mache früh morgens früh die Augen auf, das ist richtig.
Gehst du laufen?
Kalt
duschen?
Nee, ja.
AG1 trinken?
Also grundsätzlich, ich werde von meiner Frau geweckt.
Wie spät?
Ich glaube, der Wecker klingelt irgendwie um 6 oder kurz davor. Und dann, ja, dann gehe ich duschen, brauche ich, um meinen Kreislauf irgendwie in die Höhe zu bringen. Heiß duschen, nicht kalt. Und dann der Produktionsalltag fängt um 8 Uhr an. Und ich sag mal so, bei dem, was ich mache, es gibt eigentlich keinen Punkt irgendwie, wo ich großartig ausruhe. Vielleicht mal am Wochenende eine Stunde, wo ich versuche, an was anderes zu denken, aber da muss ich mich dazu zwingen. Also dann verlagere ich halt, sage ich mal, das Problem lösen. Also ich muss ja immer Probleme lösen.
Das geht leider. Das kann man mit Sudoku auch.
Ja, aber das ist nicht ganz, nee, das ist nicht, das mache ich lieber 3D. Schachspiel oder so. Nee, also, nein, ich versuche halt bei dem, was ich mache, wirklich mich selber auch zu fordern. Und dann denke ich halt über Dinge nach, die halt eine gewisse Komplexität haben, die mich fordern. Aber ansonsten, ja, ich habe leider nicht die Möglichkeit, so richtig abzuschalten. Das sieht mein.
Du hast kein Guilty Pleasure, nicht eine Stunde auf TikTok durchswipen, einfach hängen bleiben.
Boah, ganz ehrlich, ja, doch. Also nicht eine Stunde irgendwo, wenn man. Ja, also zum irgendwie runterkommen, doch, dann gibt es definitiv das. Aber das Problem ist dabei, bei TikTok nicht, aber bei Instagram, dass ich halt tatsächlich daneben einfach trotzdem immer noch was anderes denke. Also ich gucke mir das zwar an, aber es ist eigentlich, dann mache ich halt daneben, denke ich mir halt was. Also zum Beispiel weiß ich immer ganz genau, was ich halt in der nächsten Woche machen muss, welche Gespräche ich führen muss, welche Milestones ich ja habe. Und dann ist es ja so, dass ich nicht nur für eine Kite-Firma tätig bin, sondern für multiple.
Aha.
Also ab dem 1. Juli zumindest. Aber gedanklich ist es natürlich so, dass man auch, wenn es mein Vertrag vielleicht so vorsieht, aber man kann ja nicht mich davor stoppen, mir schon mal Gedanken über neuartige Produkte zu machen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr interessanter Teil auch meiner Karriere aktuell, dass ich, sag ich mal, nach den 20 Jahren, die ich bei einer Kite-Firma verbracht habe und da meiner Meinung nach halt auch wirklich irgendwann am Ende gewesen bin mit dem, was ich erreichen konnte oder mit der, oder was ich auch glaube, was die Firma auch erreichen konnte. Und jetzt tatsächlich in meinem hohen Alter das Ganze mir nochmal antue, quasi mit anderen Vorzeichen.
Du, der Colin hat im Podcast gesagt, und das ist mir ewig im Kopf herumgeschwirrt, er hat einen Kite von dir probiert und er ist mit dem Kopf am Orbit angestoßen.
Ja,
und ist richtig, seitdem korrekt. Fliegt der Kite bei mir im Kopf herum irgendwie. Wie stoßt man am Orbit an? Was kann man da erwarten? Oder was?
Also Ben, also der heißt ja Colin, also in seiner Instagram.
Das ist ein Künstlername.
Er ist ein Künstlername, aha. Genau. Er ist ja Ben von Kitesurf 365. Ja, es ist Mai. Er hat einen Kite probiert, der mit Brennschalltechnologie gebaut ist, also mit den neuesten Materialspezifikationen. Und was er damit, glaube ich, eigentlich sagen wollte, ist, dass er noch nie in seinem Kite-Leben, in seiner Kite-Karriere, so einfach so hochgesprungen ist. Mhm. Also das ist zumindest die Übersetzung, die ich von ihm bekommen habe, auch in dem Gespräch, das ich nach dem Podcast hatte, tatsächlich nicht vor, sondern nach dem Podcast, weil er mir das gar nicht so richtig erzählt hatte irgendwie. Aber das ist vielleicht auch eine schöne Bemerkung, weil das ist genau der Punkt. Du hast jetzt jemanden, der auch wirklich Bestandteil der Industrie ist, ja, der auch sehr viele eigene Kite-Erfahrungen hat, sehr viele unterschiedliche Produkte fliegt. Und jetzt geht der raus und kommt nach 20 Minuten wieder und sagt, okay, pass auf, du, ich bin noch nie so hochgesprungen, noch nie so einfach und ihr habt mir komplett eingeschissen, weil ich so hochgesprungen bin. Ich habe jeden Sprung abgebrochen quasi, weil es noch höher gegangen wäre. Dann sage ich halt, ja, ist doch super. Also das ist genau, das Resultat davon ist, dass er halt wiederkommt und sagt, boah, bin total stoked. Was willst du mehr? Das ist genau das, von dem ich eigentlich gesprochen habe. Wenn das passiert, dann habe ich ja zumindest mal etwas richtig gemacht.
Was ist deine Meinung zu Woo eigentlich und Surfer?
Ja, cooles Tool grundsätzlich. Ich habe jetzt in Mykonos jemanden gehabt, der hatte 7 Woos auf seinem Board und hat sich dann immer dann die genommen, die das höchste Ergebnis angezeigt hat. Mhm. Pah, klar, ich finde es cool. Das ist halt, ich meine, ich bin ja super hardcore kompetitiv. Deswegen, ja, warum nicht? Ich meine, es fährt ja nicht jeder mit einer Woo rum. Ja, und wer das möchte und wer das Kiten dadurch definiert, ist ja jedem selber überlassen. Also warum nicht? Ich finde, wie gesagt, Kiten ist mehr als das, aber wenn man das für sich selber definiert, finde ich das cool.
Was glaubst du, ist deine Messtoleranz, oder was schätzt du, ist die Messtoleranz? Wenn ich jetzt 7 Woos drauf habe, wie weit geht die höchste und das die Delta, niedrigste auseinander?
Das ist eine gute Frage, das müsste man ihn eigentlich mal fragen. Also 7 wäre eigentlich schon ein ganz gutes Mittel, das man bilden könnte, letzten Endes. Also kannst du ja wunderschön interpolieren. Habe ich nicht gefragt, ich habe nur das Board gesehen und habe mir gedacht, okay, 7 ist halt doch relativ viel. Aha. Aber nee, ich weiß es tatsächlich nicht, aber das ist eine gute Frage, ja. Eigentlich, siehst du, müsste man das mal ausprobieren.
Weil es ist eigentlich spannend, oder? Unter den ersten 40 cm oder 20 cm sind 4 Leute, die sich die teilen.
Ja,
und das was dann,
ja, ist schwierig. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man sich das mathematisch anschaut, dann müsste ich mir mal angucken, wie der Algorithmus dahinter ist, ja, wie tatsächlich auch dann der erste Kicker auch gejudged wird. Mein Gen tut es ja. Ne? Du brauchst ja eine gewisse Zeit neutral. Also du musst ja zwischen den 2 Kickern, musst du, sag ich mal, mindestens, keine Ahnung, 3 Sekunden lang die gleiche Höhe haben, um zu nullen. Und dann ist ja letztendlich dann der Sprung von dem Moment abwärts, wo du im Grunde genommen einen anderen Vektor hast. Ja?
Und von ich verstehe kein Wort.
Naja, okay. Naja, anyway.
Das ist die aber tiefe Welt. Oh, okay, okay. Naja, also, und so denkst du.
Das, ja, ist ganz Welt. Einfach. Also es ist ja total simpel. Das geht ja gar nicht anders. Also du brauchst ja einen Neutralpunkt. Mhm. Und den Neutralpunkt, da kannst du ja nur über die variable Zeit quasi abgreifen. Ja, das heißt, du brauchst mindestens mal eine Konstante über einen gewissen Zeitraum. Das kann man wunderschön reininterpolieren. Und wenn du dann quasi den Vektoränderung hast, also von zum Beispiel immer 30 cm, was Chopwasser wäre, also immer 30 cm, 30 cm, 30 cm auf Vektor nach oben, dann kannst du von da aus dann rückwärts dann den Nullpunkt richtig kalibrieren. Und so gesehen kann man zumindest den Startpunkt ja schon mal machen, aber dann halt alles andere ist natürlich alles nur noch von den Beschleunigungssensoren abhängig. Gehen tut das alles.
Gehen tut das alles. Aber in dieser Richtung hast du nicht vor, irgendwie so Elektronik. Du willst wirklich bei Hardware bleiben, Kites, Wings überhaupt?
Ja, Wings auf jeden Fall. Nein, wir machen Hardware. Also ich meine, ich habe ja ein Softwareprojekt. Mehr brauche ich jetzt nicht mehr machen. Also Pika 6 ist ja Hardcore-Software. Mhm. Deswegen, nee, also so solche Sachen nicht. Nein, und wir beschränken uns, sage ich mal, darauf, Innovationsleader, das ist unser Anspruch zumindest, zu sein, was Kites und Wings anbelangt.
Und Bars und Boards?
Auch. Das ist schön, dass du das erwähnst, ja, das auch, auf jeden Fall. Weil das ist, also Equipment, das notwendigerweise benötigt wird, um diesen Sport auszuüben. Da kommen zwar auch noch ein paar andere Sachen mit dazu, aber ich sag mal, die zwischen dem Kite und dem Kiter ist die Bar. Und die Bar ist ein elementarer Bestandteil der Kite-Performance. Das heißt, wenn die Bar nicht hundertprozentig zum Kite passt, dann kann der Kite auch seine Performance nicht entfalten. Also ja, Bar ist ein ganz, ganz wichtiger
Punkt. Und hört aber vor dem Trapez sozusagen, hört dein System auf?
Hört vor dem Trapez auf, aber ich denke, dass ich da auf jeden Fall irgendwann auch nochmal mich mit beschäftigen werde, weil aus der Vergangenheit, sage ich ja mal, sehr viele auch negative Einflüsse vom Trapez aus kamen. Und da gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, das besser zu machen. Oder lass mich es andersrum formulieren. Auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit, Trapeze auch anders und besser und sicherer zu gestalten als jetzt. Mhm.
Was hältst du von aktuellen Pads und Straps?
Ach ja, das machen wir auch neu.
Auch?
Ja. Also, okay. Board, Pads und Straps, Bar und ja, Trapeze muss irgendwann auch kommen. Ja. Letztendlich. Also habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, weil wir nicht die Fertigungsmethoden haben, die dafür verantwortlich sind. Aber wenn es halt um das Board geht, um die Footstraps geht, um die Bar geht und um den Kite geht, dann ist das eine Einheit. Weil das ist das, was du benötigst zum Kiten. Das ist das. Was ist es sonst noch? Die Pumpe. Aber die machen wir erstmal nicht. Mhm.
Spannend. Jetzt haben wir den Harlem Force gesehen. Der ist das erste Kind sozusagen von der Brainchild Production draußen. Ab wann kann man jetzt irgendwie so das nächste erwarten, was man irgendwie am Horizont oder sowas sieht von dir? Ist im Herbst, würde ich da jetzt schon irgendwas sehen von dir?
Ja.
Ja.
Ja, cool. Ja, also dieses Jahr kommen unterschiedliche Produkte auf den Markt. Unterschiedliche Hersteller, unterschiedliche Produkte.
Und eine letzte Frage habe ich noch. Was ist, wenn du dann, wann bist du fertig damit? Was ist, wenn in 10 Jahren, du hast jetzt das zweite Werk dann da draußen, es produzieren viele andere Hersteller vielleicht auch. Und was ist dann?
Also ich glaube grundsätzlich, also ich weiß nicht, irgendwann muss ich mal was anderes machen, sage ich mal so unbedingt, für mich selber auch, ja, weil die Pace, die ich da seitdem ich 14 bin und an der Nähmaschine sitze und vom Computer sitze und hier irgendwie Produkte entwickle, das muss auch irgendwann ein Ende haben. Also definitiv, weil ja, das geht dann irgendwann nicht mehr rein von der Power her. Aber ja, ich habe da schon Projekte im Kopf, die ich mit denen ich mich dann auseinandersetze, die dann überhaupt gar nichts mehr mit dem Kitesurfing zu tun hat.
Olivenbauer auf Lefkada.
Ja, und meine Frau macht Olivenbauer auf Lefkada, hundertprozentig, das ist definitiv die Idee. Aber nee, es gibt einfach Sachen, die mich unglaublich stark faszinieren, mein ganzes Leben lang. Und ich nie die Zeit hatte, tatsächlich niemals die Zeit hatte, mir da mehr als irgendwie Stunden oder sowas damit auseinanderzusetzen, weil wenn man eben was ganz machen will, dann muss man halt auch wirklich viel von seiner Gehirnkapazität ja auch freischaufeln. Ja, und deswegen gesagt, es gibt schon Projekte, da möchte ich mich auf jeden Fall sehr mit auseinandersetzen in Zukunft, weil ich das für spannend halte.
Cool. Das war ein schönes Schlusswort, wie es weitergeht in 10 Jahren. Ralf, ich sage vielen, vielen Dank, dass du mich da durchgeführt hast durch die Fabrik, dass man das mal anschauen kann, wirklich einen Blick hinter die Kulissen. Ich hatte Erwartungen, muss ich sagen, und die sind bei Weitem übertroffen worden, wie das da ausschaut, was da passiert. Und wir sind wirklich sehr gespannt, wie es da weitergeht, was kommen wird.
Also vielen Dank an euch, dass ihr da wart. Kommt gerne wieder. Und wie gesagt, ich glaube, du hast das jetzt gesehen, wie ein Produkt entsteht. Das nächste ist, dass du dir das Produkt live anschaust, ja, und es dann bewertest. Und ich denke, wenn das Produkt dann mal da ist oder die Produkte in Zukunft da sind, dann glaube ich, reflektiert das nochmal anders auf das, was wir hier versuchen.
Cool. Vielen Dank, Ralf.
Danke.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde uns voll freuen, wenn du uns bewertest auf Spotify oder Apple Music. Wenn da ein bisschen was zurückkommt, würden wir uns einfach voll freuen. Schreib uns auf Instagram Feedback, wäre super nett von dir. Und dann freuen wir uns auf viele weitere spannende Episoden.